Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aus seinem Buch Raff oder Hollywood lesen wollte und lesen sollte. Es gibt kaum einen Grund, zu einer Lesung nicht zu kommen. Aber Christoph Wackernagels einzige ältere Verwandte, seine Tante, liegt im Sterben und er möchte dabei sein. Demzufolge ist er nun heute nicht hier. Wenn Sie erlauben, erzähle ich Ihnen ein wenig von der Geschichte, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Ich lese Ihnen auch gerne das Anfangskapitel, weil das wäre noch denkbar. Alles andere hätte der Autor selbst machen müssen. Da kann ich Sie dann nur auf die Lektüre des Buches verweisen. Das tut mir sehr leid, dass das nicht geklappt hat, denn man soll eigentlich das, was man ankündigt, auch tun. Christoph Wackernagel war, wie Sie wissen, in der RAF, das kürzeste Mitglied der RAF. Und als Christoph Wackernagel Freigang hatte, also aus seinem Gefängnis entlassen wurde, bekam er gleich eine Hauptrolle im Fernsehen. Er spielte einen autoritären Polizisten in der RTL-Serie, in einer RTL-Serie, und wurde deshalb vom Spiegel interviewt. Eine ganz junge Redakteurin interviewte ihn und jede Frage zeigte, dass diese Kollegin von der Zeitung einfach überhaupt nichts mehr von dieser Zeit wusste. Wie auch? Sie war ja so jung. Und da ich Christoph Türke als Autor in unserem Verlag habe, der sich sehr für die vorzeitige Freilassung oder für den vorzeitigen Freigang von Christoph Wackernagel eingesetzt hat, kannte ich die Geschichte von Wackernagel und habe ihn angeschrieben und habe gesagt, schreiben Sie mir bitte ein Buch, wie Sie in die RAF gekommen sind. Was war da los? Wie sah das aus? Was war das Motiv? Was war das Ziel? Und leider ist Christoph nicht hier. Er würde Ihnen sonst vormachen, mit was für einem Ausbruch er mich überschüttet hat, dass er nie so eine Bekenntnisliteratur schreiben würde, dass er das abgrundätzend findet und ich sei der größte Vollidiot aller Zeiten. Und er beschimpfte mich also temperamentvoll, wie das seine Art und Weise ist, und sagte, naja, dieses Buch schreibe ich dir nicht, aber du kannst ja meine Geschichte Gaddafi lässt bitten veröffentlichen. Ich habe seine Geschichte gelesen, er fährt mit einem ersten Ersatzmann in einer Gruppe von politischen Aktivisten, die von Gaddafi eingeladen worden ist, nach Libyen zu reisen, weil eine Person, die Christoph Wackernagel sehr nahe stand, dort einen Orden bekommen sollte. Der Orden ist hier abgedruckt. Und diese groteske Reisenovelle war so großartig, dass ich sie tatsächlich gemacht habe. Und ich war sehr froh, dass wir dieses Buch gekriegt haben, weil in dieser Form der Literatur das beste Psychogramm eines Psychopathen, nämlich Gaddafi, aufgeschrieben worden ist, das es wahrscheinlich überhaupt gibt. Ich war traurig in gewissem Sinne, denn ich hatte ja nun mein Buch über die RAF von ihm noch nicht. Und ich habe eigentlich nicht sehr viel anderes gemacht, als ihn immer mal wieder zu löchern. Er möge mir doch dieses Buch schreiben, das sei wichtig, das sei auch für die jungen Leute wichtig, das sei, ja, nur er könne das, weil er so wahnsinnig gut Geschichten erzählen kann, weil er ein Schauspieler ist, der das großartig vortragen kann und so. Und dann sagte er, nein, genau dasselbe, was er vorher gesagt hat, so einen Scheiß mache er nicht. Und kam dann, bat, also der wohnte ja in München und was weiß ich wo, war in Mali und sagte immer, er schreibe an einem großen Buch. Und irgendwann bat er um einen Termin und kam mich besuchen. Und dann hatte er dieses Ding in lose Blatt, knallte mir das auf den Schreibtisch und schrie, da hast du dein Buch über die RAF. Und ich so, so war das nicht gemeint. So ein Buch wollte ich gar nicht haben. Sie müssen mal reingucken. Sie dürfen da auch reingucken. Ein extrem preiswertes Buch kostet 248 Euro. Für so wenig Geld kriegen Sie nie wieder so viele Buchstaben. Christoph Wackernagel hat nämlich im Gefängnis begonnen, seine Träume aufzuschreiben. Er sagt selbst, das war eine Notwendigkeit. Im Gefängnis hat er sich vor dem Gewalt, also von dem Mittel der Gewalt in der politischen Auseinandersetzung schwer distanziert, zusammen mit seinem Sozius Gerd Schneider, war demzufolge von allen isoliert, auch von den ehemaligen Genossen, die fanden das ja nicht so witzig. Und um nicht vollends irre zu werden, hat er angefangen, seine Träume aufzuschreiben, hat auch den gesamten Karl Kraus gelesen und noch einiges andere. Und wenn Sie sich dieses Buch angucken, werden Sie erkennen, das hat drei Spalten. Darum heißt es auch eine Traumtrilogie. In der ersten Spalte sind die Nachtträume abgedruckt. Darauf beziehen sich die Halluzinationen, eine weitere Traumform, der zweiten Spalte. Und darauf beziehen sich die Tagträume in der dritten Spalte. Die Tagträume sind auf die Halluzinationen und die auf die Nachtträume bezogen. Den Tagtraum aber kann man von vorne bis hinten lesen, wie ein Roman, ist nur ein bisschen mit den Traummitteln verfremdet. Ich finde dieses Buch sehr gut zu lesen. Es wird nicht jedem so gehen wie mir. Ich habe einen wohlgeformten Bauch und wenn ich am Strand lese, dann stelle ich mir das Buch auf den Bauch. Wenn ich ausatme, wandert das Buch hoch und umgedreht. Ja. Also, wir hätten eigentlich ein Lesepult dafür anbieten müssen. Besonders schön ist es, wenn er mit seiner Schwester Sabine Wackernagel und seiner Nichte Katharina Wackernagel aus diesen drei Spalten Buch liest, dann ist immer was los. Das Schönste ist, wenn man anfängt zu stechen. Wenn man einfach nur sagt, tja, lies doch mal Seite 444 vor oder sowas. Damit Sie wissen, worum es geht und dass diese Träume, wie Christoph Wackernagel sagen würde, auch tatsächlich das wahre Buch über die RAF ist, lese ich Ihnen das Buch jetzt vor. Weil es ein bisschen zu lange dauert, lese ich Ihnen nur einen Absatz vor. Der hat 8 Zeilen, der lautet so. 6.9.1978. Mit Fidel Castro im Hubschrauber über den Niederlanden. Wir sitzen an einem kleinen Tischchen, fast wie im Flugzeug, und er redet auf mich ein. Ernst und eindringlich. Es geht ganz eindeutig um etwas sehr Wichtiges, etwas Grundsätzliches. Aber ich begreife ums Verrecken nicht, was er sagen will. Er redet und redet, aber ich verstehe kein Wort. Es schallt ein sinnloses Blabla. Und je mehr ich es verstehen will, desto weniger begreife ich. Bis ich mit Schrecken entdecke, dass er keinen Bart mehr hat. Darum heißt das ganze Kapitel auch, der Bart ist ab. Und wer das also auf die RAF beziehen will, der ist ein, nicht? Das ist der Anfang und ich kann Ihnen versprechen, in diesem Buch geht es sehr bunt zu. Meine Bitte bezog sich aber nicht auf ein Traumbuch, in dem die RAF verarbeitet wird, sondern ich wollte ein Buch im Klartext haben. Ich habe, nachdem dieses Buch erschienen ist, sogar ein erfreulicher Erfolg wurde, wir haben davon 2 Auflagen gemacht. Wer hätte das gedacht? Sie müssen fragen, wie viel? Ja, je 50. 248 will nicht jeder bezahlen. Habe ich ihm also gesagt, Junge, du hast mir aber versprochen, es gibt noch dieses Buch. Und wenn ich ihm das sage und er ist anwesend, dann habe ich immer einen Helm auf und nötige Distanz, weil ich denke, er wird mich wieder zusprühen. Aber als ich ihn das letzte Mal fragte, war er ganz ruhig und sagte, ja, ich habe dir doch gesagt, ich kann das nicht. Du musst mir Fragen stellen. Und ich gedacht, was will der Autor von mir? Und dann habe ich ihm Fragen gestellt. Und Verleger sind ja besonders geistvolle Menschen, ich auch. Ich habe ihn also gefragt, wie hast du gelebt? Warum bist du in die RAF gegangen? Und wie bist du wieder rausgekommen? Und er hat gesagt, das seien geniale Fragen. Ich finde das auch. Und er hat es tatsächlich geschafft, mir dieses Buch zu schreiben. 15 Jahre habe ich ihm in den Ohren gelegen, dass er dieses Buch schreibt. Und er hat es geschrieben und es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Auch da ist die Anfangskonzeption, wie es eigentlich bei fast allen Büchern in einem Verlag passiert, nicht durchzuhalten gewesen. Er hat zu einem Kunstgriff gegriffen, wie das bei einem Griff so ist. Er hat also einen Kunstgriff angewendet, wollte ich eigentlich sagen. Er hat nämlich eine Form des Tagebuches gewählt. Er hat ja gar kein Tagebuch geschrieben, als er klein war. Er hat es versucht zu rekonstruieren. Er tut so, als hätte er ein Tagebuch geschrieben, schreibt also, wenn er richtig nach Jahreszahlen durch die Jahre hindurch geht, auf, was er damals erlebt hat, wie er es aber in Erinnerung von heute hat. Insofern ist dieses Buch eine literarisch bearbeitete Form, ja, eines retrospektiven Tagebuchs, gibt's das? Ja, sowas in der Richtung. Der Untertitel lautet Tagebuch einer gescheiterten Utopie. Nun ist es so, dass diese Utopie sich ja auf das große Ziel der RAF bezog. Wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie sehen, dass es noch besser hätte heißen müssen, Tagebuch vieler gescheiterter Utopien. Wenn Sie mögen, lese ich Ihnen jetzt das Anfangskapitel, womit alles begann, genau genommen, womit alles aufhörte. Mal gucken, ob ich einen Stuhl finde. Habe ich. Ja. In der Regel mache ich immer alles kaputt. Es macht mir am meisten Spaß. Wichtig ist, dass Sie sich nicht erschrecken, wenn ich schreie. Zum Wohl. Das ist, ich verrate Ihnen, was es ist. Nicht, dass Sie rätseln. Ich bin ja nicht der Autor. Das ist die Verhaftungsszene. Bevor er also ins Gefängnis kommt. Er nennt es Prolog vom 10. November 1977. Irgendetwas roch seltsam. Ich schloss die Tür hinter mir zu und schnüffelte. Die typische Amsterdamer Vorortwohnung in der Pieter Carlandlaan hatte einige Wochen leer gestanden und roch nach vergorenem Fisch. Ich zuckte mit den Achseln und riss die Fenster auf, um ordentlich durchzulüften. Seit 2 Monaten in der Illegalität war ich nach Amsterdam gefahren, um Fotomaterial zum Zweck der Passfälschung zu kaufen. Als ehemaliges Mitglied des Fantasia-Druckkollektivs war ich prädestiniert dafür, mich auf diesen Bereich unserer subversiven Arbeit zu konzentrieren. Und da es in der RAF außer mir einige Haschischraucher gab, konnte ich nach getaner Arbeit die Chance nicht ungenutzt vorübergehen lassen, in Amsterdam, dem Mekka aller Kiffer, Nachschub für unsere Fraktion in der Fraktion zu kaufen. Sie war zwar nicht von allen gern gesehen, wurde aber stillschweigend geduldet, zumal unsere Altvorderen, die bis vor kurzem in der Stammheimer Festung eingesessen hatten, samt und sonders die Cannabis-Heilkräuter liebten. Oft waren wir von draußen kaum nachgekommen mit den von Anwälten weitergereichten Lieferungen herrlich duftenden grünen Marokkaners oder schwarzer Afghanplatten. Wir alle hatten uns allerdings auf die Devise der Black Panthers geeinigt, kein Kiffen während der Aktion. Leider hatte sich diese nicht gerade revolutionäre Tätigkeit in Amsterdam etwas hingezogen. Trotz des umfangreichen Angebots fand ich nicht gleich das Richtige und verpasste den letzten Zug nach Deutschland. Kein Problem, die Rote Armee-Fraktion, Weltmeister in Sachen Logistik, hatte zu diesem Zweck mindestens 20 Wohnungen in Europa, davon einige in Amsterdam. Davon wiederum kannte ich eine, inklusive dem Versteck des Schlüssels. In gewisser Weise frohlockte ich sogar. Endlich mal wieder ein ruhiger Abend, ohne Gruppe und ohne Diskussionen, wie alles nach dem Desaster in Mogadischu und Stammheim weitergehen sollte. Ich fühlte mich nicht wohl mit unserer Propagandalüge, Bader, Enslin und Raspe seien von den Geheimdiensten ermordet worden, obwohl wir in der Gruppe selbstverständlich von Selbstmord sprachen. Schließlich hatten wir ihnen ja die Waffen ins Gefängnis geliefert. Aber warum waren diese bei den doch unübertrefflich scharfen Razzien nicht gefunden worden? Also, klar war da nichts und ich konnte jetzt endlich ganz in Ruhe allein für mich über all diese Dinge nachdenken. Der Muff der Wohnung störte mich dabei nicht. Den merkwürdigen Geruch führte ich auf meine durch die vom Proberauchen beim Haschischkauf erzeugte Übersensibilität zurück, denn es war wirklich ausgezeichnetes Zeugs, das ich gekauft hatte. Nach 2 Zügen war ich richtig gut stoned. Doch kaum hatte ich es mir bei einem Glas Tee und einer Zeitung gemütlich gemacht, klingelte das Telefon. Ich stutzte. Eigentlich wusste nur ein Mensch, dass ich in dieser Wohnung war, nämlich Cressida. Aber mit ihr hatte ich doch eben erst telefoniert, um ihr zu sagen, dass ich über Nacht hier blieb. Dann musste es dringend sein. Am anderen Ende meldete sich ein Mann, zum Glück erkannte ich ihn, es war Gerd Schneider, der andere Neue, gerade mal eine Woche länger als ich in der Gruppe. Ich war ein wenig neidisch auf ihn gewesen, weil er zur Ausbildung in ein Palästinenserlager im Irak geschickt worden war, was ich mir viel spannender vorstellte, als hier die langweiligen Passgeschichten zu regeln. Charlie hat Krebs, kam er sofort zur Sache, und ich muss das Zeugs gegen seine Schmerzen besorgen, der lebt nicht mehr lang. Diese Information war ein Schock. Charlie hatte Krebs. Und schon so weit. Wie furchtbar. Ein weiterer Schlag. Ich hatte ihn nur einmal getroffen, aber wir hatten uns durchaus verstanden, zumal auch er einen guten Joint liebte. Nachdem Gerd gekommen war, beschlossen wir als erstes Cressida von dem Tiefschlag zu informieren und dann lecker essen zu gehen. Ich wusste ein gutes Lokal in der Nähe. Da es nach den Gesetzen des konspirativen Handelns verboten war, von einer Wohnung in die andere zu telefonieren, mussten wir eine Telefonzelle suchen. Für den Weg trat ich ihm meine Handgranate ab, damit er nicht wehrlos herumlief, denn ins Flugzeug nach Amsterdam hatte Gerd natürlich keine Waffe mitnehmen können. In der Regel war jeder mit einer Pistole und einer Handgranate ausgerüstet, wenn er auf die Straße ging. Es war allerdings noch nie eine Handgranate gezündet worden. »Habe ich gestern noch geübt«, sagte er lachend und steckte sie ein. Es gehörte zu den täglichen Übungen eines Stadtguerilleros, die Fingermuskeln zu stärken, um den Bügel einer bereits entsicherten Handgranate möglichst lange angespannt halten zu können, falls es in einer bedrohlichen Situation einmal nötig werden sollte. Richtig im Sand robben und dann über eine Düne werfen, erzählte er amüsiert von dem Leben im Palästinenserlager. Ansonsten schien der Alltag in der Wüste jedoch nicht so spannend zu sein, eher eintönig. Allzu viel hatte ich offensichtlich nicht verpasst. Auf dem Weg zur Telefonzelle berichtete er von dem schrecklichen Zustand Charlies, der so furchtbare Schmerzen habe, dass er härteste Betäubungsmittel brauche, am besten Morphium und Heroin. Ich war zwar ebenso scharfer Gegner aller Suchtdrogen, wie ich Befürworter von Cannabis war, aber wenn es darum ging, jemanden den Tod zu erleichtern, gab es nichts zu diskutieren. Kurz vor dem Restaurant fanden wir eine Telefonzelle. Cressida war sofort am Apparat und von der Nachricht schockiert. Ich wusste, dass sie Charlie mochte und unterstellte ihr, dass sie eifersüchtig auf Luisa war, weil diese seine aktuelle Freundin war. Aber das alles spielte in einer lebensbedrohlichen Situation einfach keine Rolle mehr. »Brauchen Sie noch lange?«, fragte jemand durch die einen Spalt weit geöffnete Tür der Telefonzelle. Ich diskutierte gerade mit Cressida, wie und wo wir am schnellsten und sichersten Stoff für Charlie bekommen könnten. Und Gerd, der seitlich hinter mir gegenüber der Tür stand, wiegelte ab, wir sind gleich fertig. Hände hoch! Ich fuhr herum und sah Mündungsfeuer aus einer auf Gerz gerichteten Pistole, während die Tür der Telefonzelle aufgerissen wurde und dahinter eine vermummte Gestalt brüllend und mit ihrer Waffe irre fuchtelnd um sich schoss. Aber bis ich meine Sig Sauer gezogen hatte und zurückschießen konnte, spuckte die Pistole vor Gerds Bauch bellend eine zweite Ladung in ihn. Und während er zusammenbrach, flog die Angreiferpistole in hohem Bogen durch die zersplitternde Glastür der Telefonzelle. Die beiden Schützen zogen sich zurück. Ich stürmte hinaus, sah mich einem Halbkreis aus knallendem Feuerwerk umgeben, das ich ziellos um mich schießen zu erwidern suchte. Doch meine Pistole klemmte. Verblüfft sah ich auf meine Hand. Da spürte ich einen derartigen Schlag im Ellenbogen, dass es mich herum und zu Boden riss, während mir meine Waffe aus der Hand flog und ich hart aufschlug. Am Boden versuchte ich mich zu orientieren. Es knallte und blitzte von allen Seiten. Ich sah, wie Gerd sich durch die Glassplitter der Telefonzellentür auf den Gehweg wälzte, die Hände vor dem Bauch verkrampft, sich aufbäumte mit der linken Hand, den Sicherungsbügel der Handgranate wegriss, um sie mit der rechten in Richtung Mündungsfeuer zu werfen. Worauf ein gewaltiger Donnerschlag durch die Straßenschluchten des Amsterdamer Vororts hallte, dem ein Geballer aus allen Rohren folgte, das kein Ende nehmen wollte. Ich sah, wie Gerds Körper, der unter dem Lichtkegel einer Straßenlaterne lag, von den Einschüssen hin und her geschleudert wurde, spürte selbst Einschüsse an den Beinen, bis Kommandos gebrüllt wurden und die Schießerei erstarb. Kurz darauf hörte ich ein Keuchen neben meinem Ohr, eine heisere Stimme, keine Bewegung, und ich spürte die kalte Mündung einer Pistole an meiner Schläfe. Es hatte nun keinen Sinn mehr zu reagieren. Ich sah, wie immer mehr Gestalten uns umringten, bis eine von ihnen ihren Fuß auf meine Brust stellte und ihren Karabiner auf mein Gesicht richtete. Dann löste sich die kalte Mündung von meiner Schläfe. Gerd, der schwer verletzt sein musste, schimpfte auf Englisch vor sich hin. Ich versuchte, meinen Kopf zu heben, um zu ihm hinübersehen zu können. Da brüllte der Kerl mit dem Karabiner mich an, drehte ihn um und stieß mir den Kolben in die Schläfe. Die Frage durchzuckte mich, ob mir jemand in den Kopf geschossen hatte. Und es wurde dunkel. Sirenengeheul weckte mich, aber ich schaffte es nicht, die Augen zu öffnen. Dämmerte immer wieder weg, kam wieder zu Bewusstsein. Hörte Gerd, der fragte, »Where's my comrade?« Dämmerte wieder weg, spürte, dass meine Kleider aufgeschnitten wurden, ich auf einer Bahre getragen wurde, kam hin und wieder zu Bewusstsein, während wir durch die Straßen fuhren, und ich spürte, dass jemand eine Spritze an meinem Arm ansetzte, und kurz darauf durchfloss mich ein derart unvorstellbares, angenehmes Wohlgefühl, dass ich, bevor ich einschlief, dachte, wenn das der Tod ist, dann gibt es nichts Schöneres. 3 Tage später wachte ich im Gefängniskrankenhaus mit einer Binde um den Kopf auf und stellte angenehm überrascht fest, dass ich noch lebte. Sofort herrschte völlige Klarheit in meinem Kopf und der merkwürdige Geruch beim Betreten der Wohnung fiel mir wieder ein. Wahrscheinlich, erkannte ich, hatte die Amsterdamer Polizei mit Hilfe des BKA unsere Wohnung gefunden und längst beobachtet. Ich hatte den Angstschweiß der Männer gerochen, die unsere Wohnung durchsucht hatten und fürchteten, dass wir überraschend auftauchen könnten. 2 Wochen zuvor war einer ihrer Kollegen bei einer solchen Konfrontation erschossen worden. Ich hätte nicht die Fenster aufreißen, sondern das Weite suchen sollen. Das, meine Damen und Herren, ist der Prolog. Es geht weiter mit 1954. Christoph Wackernagel ist verurteilt worden. Er hat tatsächlich einen Amsterdamer Polizisten angeschossen, an der Hand angeschossen. Und eine ziemlich berührende Geschichte ist, dass dieser Polizist sich sehr für Christoph Wackernagel eingesetzt hat. Bei der Frage, ob er früher Freigang bekommen würde und sowas, hat er ganz entschieden vorgetragen, es gibt eigentlich nichts Harmloseres, als jemanden, dem seine Utopie abhanden gekommen ist und der das eingesehen hat. Er sei harmloser als ein Eierdieb. Mit diesem Polizisten verbindet ihn inzwischen eine Freundschaft. Und er hat ihn eben gerade mit seinem kleinen Sohn besucht. Christoph Wackernagel hat zwar der Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung entschieden eine Absage erteilt, aber wenn man jetzt ganz böse wäre, könnte man sagen, Terrorist ist er immer noch. Er ist ein Terrorist der Worte. Herzlichen Dank. Wenn Sie dieses Buch kaufen wollen, das würden wir Ihnen heute erlauben, weil wir auf der Messe sind. Ansonsten lieben wir ja unsere Bücher und wollen die gar nicht hergeben. Da vorne ist ein Büchertisch. Leider kann er Ihnen die Bücher nicht signieren. Ich hoffe, dass Sie ihn an einer anderen Stelle mal live erleben. Er ist ein Ereignis. Herzlichen Dank.
Hallo?
Okay, ja.
Hallo, können Sie mich gut hören? Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich bin Katharina Bünger von der Edition Nautilus und ich freue mich, dass unser Autor Matthias Wittekind den Weg hierher gefunden hat, um seinen gerade erschienenen Kriminalroman vorzustellen, Die Tankstelle von Courcelle. Herzlich willkommen, Matthias.
Dankeschön.
Genau, Matthias Wittekind ist nicht nur Krimi-Autor, sondern unter anderem auch Architekt, Theaterregisseur und Hörspielautor, unter anderem von Radiotatorten. Und er hat bei uns bei Nautilus bisher 5 Krimis veröffentlicht, von denen dieser der letzte ist. Das waren Schneeschwestern, Marmormänner, Ein Licht im Zimmer, Der Unfall in der Rubisson und jetzt eben die Tankstelle von Courcelles. Und für die Marmormänner hat er auch beim Deutschen Krimipreis eine Auszeichnung bekommen vor einigen Jahren. Die Krimis von Matthias Wittekind spielen alle in einem fiktiven Örtchen in Frankreich, nahe der deutschen Grenze in den Vogesen, in Fleurville oder um Fleurville herum und haben auch...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.